Erfolgreich scheitern oder wie du mit Niederlagen umgehst, darüber würde ich gerne heute einmal mit dir sprechen, weil ich das so ein wichtiges Thema finde, weil wir uns doch häufig selber, wenn uns irgendwas nicht gelingt oder wir das Gefühl haben, wir scheitern, dann peitschen wir uns doch selbst irgendwie immer noch so ein bisschen aus. Und die Frage ist, ob wir es schaffen können, dazu eine andere Einstellung zu bekommen. Dazu möchte ich dich heute gerne einladen. Mein Name ist Dirk Schippel, ich bin Begründer der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland. Und unsere Vision ist es, gemeinsam mit unseren Schülern psychisches Leid in Deutschland zu minimieren. Und ich glaube und bin davon überzeugt, dass Scheitern einfach mit zum Leben dazugehört. Es gibt keinen Menschen, der noch nie gescheitert ist oder der Dinge hinterfragt, der sich fragt, ist das, was ich tue, so richtig, wie ich es mache? Und ich glaube, was es braucht, ist ein verändertes Denken dazu. Ja, also ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe das mal gehört, das fand ich sehr interessant. In der Startup-Szene in Amerika, im Silicon Valley, da ist es so, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich dem so 100% zustimmen kann, aber nur damit du es mal verstehst, wenn da jemand arbeitet und der hat etwas verbockt, der hat einen großen Fehler gemacht, dann ist es so, dass derjenige nicht fertig gemacht wird, sondern dass dort wirklich der Sekt rausgeholt wird, da wird drauf angestoßen und dann wird dieser Fehler auf eine gewisse Art und Weise gefeiert. Und zwar ganz ernsthaft, weil einfach die Denke dahinter ist, okay, aus diesem Fehler haben wir jetzt so viel gelernt, wir konnten so viel daraus mitnehmen, dass uns erstens der Fehler nicht mehr passiert, dieser Person sowieso gar nicht, und dieser Fehler hat uns auf dem Erfolg noch einen Schritt weitergebracht. So ein bisschen so die Geschichte von Thomas Edison, der Erfinder der Glühbirne, der immer wieder das probiert hat, immer wieder weitere Versuche gebraucht hat. Ich glaube 10.000, bis das nachher geklappt hat und die Leute schon zu ihm gesagt haben, sag mal, willst du nicht langsam mal aufhören? Das hat doch gar keinen Sinn. Der hat dann irgendwie gesagt, ich habe bisher 9.000 Versuche gefunden, wie es nicht funktioniert. Wow, und diese Breite an Vielfalt, ich habe so viele Versuche bisher, habe es geschafft herauszufinden, wie es nicht funktioniert. Vielleicht erahnst du einfach mal, was das für eine andere Denkweise sein kann. Und dieses dann nicht aufgeben, wie schnell gebe ich auf? Ja, was bedeutet es, diese Fähigkeit zu entwickeln, nicht aufzugeben und zu schauen, okay, kann ich vielleicht einen hilfreichen Satz in mir finden, ein hilfreiches Verständnis in mir finden, das mir eine andere Perspektive ermöglicht und mich dann nicht so stark runterzieht, mich so ohnmächtig, hilflos fühlen lässt, dass ich gar nicht mehr aufstehe. Und dazu kann es auch hilfreich sein, wenn man in der eigenen Biografie etwas erlebt hat, was im ersten Moment vielleicht nicht hilfreich war. Beispiel aus meinem eigenen Leben. Ich selber zum Beispiel war jemand, der schon sehr früh festgestellt hat, ich war nicht ganz so groß wie die anderen waren irgendwie auch kräftiger. Das hat dazu geführt, dass meine Mutter mit mir irgendwann mal zu einem Arzt gegangen ist, der die Handwurzel röntgt. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber man kann irgendwie, wenn man die Handwurzel röntgt, feststellen, wie weit ein Kind im Rahmen seiner Entwicklung ist. Und dann wurde festgestellt, dass ich 2 Jahre körperlich in meine Entwicklung zurück bin. Und vielleicht kannst du dir vorstellen, ich war sowieso relativ jung, dadurch, dass ich im Mai geboren bin, war ich relativ jung immer in meiner Klasse, plus dieses Thema noch der körperlichen Unterentwicklung, wie sich das angefühlt haben könnte. Und ich werde nie eine Szene vergessen, die damals für mich als Kind extrem schwer war. Und zwar war das im Sportunterricht. Und du musst dir vorstellen, vielleicht so 7., 8. Klasse, du bist jung, du entwickelst schon Schwärmereien für Mädchen, du findest ein Mädchen in deiner Klasse toll und du möchtest irgendwie, dass sie auch von dir denkt, dass du toll bist. Vielleicht kennst du die Zettelchen noch von früher. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Kannst du ja mal in die Kommentare schreiben, ob du das noch kennst. Und so ein Mädchen hatte ich auch. Ich war verliebt in ein Mädchen und ich glaube, sie war nicht ganz so verliebt in mich. Sie fand mich auf jeden Fall cool, nett, ne? Nett, aber nett hat irgendwie in dem Moment vielleicht nicht ausgereicht. Und dann gab es diese Sportstunde, wo unser Lehrer auf die Idee kam, dass wir ringen. Also klassisches Ringen, so wie du das vielleicht schon mal bei den Olympischen Spielen gesehen hast. Und jetzt war ich da, ja, mit meinen 2 Jahren Unterentwicklung. Und natürlich ist es auch aufgefallen so. Und dann hat der Lehrer einen sehr verletzenden Satz zu mir gesagt. Musst dir vorstellen, wir sitzen alle im Kreis, alle Jungs und Mädchen. Ist eine unangenehme Situation. Keiner hatte da so richtig Lust drauf. Ich weiß auch nicht, was der Lehrer gedacht hat. Und dann hat er gesagt, Dirk, vor allem, weil du ja hier der Schwächste bist, such du dir mal eine Person aus, mit der du gerne ringen möchtest. Und das ist Jahrzehnte her. Und trotzdem kann ich mich bis heute genau daran erinnern, wie unangenehm mir das war. Und natürlich habe ich mir dann jemanden ausgesucht, der auch irgendwie so in meiner Gewichtsklasse war. War jetzt keiner, aber irgendwie, wo ich das Gefühl hatte, ich kann durch meine Schnelligkeit ja, etwas wegmachen. Und das zum Beispiel habe ich damals so von innen heraus, ich war körperlich schmächtiger, aber ich war unglaublich schnell. Ich war unglaublich drahtig. Also das heißt, in mir gab es schon ein System, was dafür gesorgt hat, dass ich das auf die eine oder andere Weise gerne ja, kompensieren möchte. Gleichzeitig war es so, dass wir zu Hause immer nicht viel Geld hatten und ich mit sehr viel Existenzangst groß geworden bin. Meine Mutter hatte 2 Jobs. Und auch da, durch diese Existenzangst, ist damals in mir, vielleicht kennst du das auch, so ein innerer Antreiber auch geboren worden. Ne? Und ich habe für mich damals entschlossen, ich möchte niemals, dass, wenn ich mal eine Familie habe, dass wir dann auch so leben müssen. Und was ich damit sagen möchte, das ist nicht nur schlecht. Klar ist, wenn du so einen inneren Antreiber entwickelst, ne? Und, oder vielleicht auch so eine Angst, dann kann diese Angst aber auch verwandelt werden in eine unbändige Kraft, wenn du sie reflektiert hast und sie damit nicht pathologisch und krank wird und dich auslaugt, dich ausbrennt, dich fertig macht und du nur dem hinterherhängen musst. Wie beispielsweise ein Patient, der so auf Manager-Vorstandsebene gearbeitet hat und ausgebrannt war. Er hat so viel gemacht und hatte ein ganz großes inneres Programm am Laufen. Perfektionismus. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Ja, also es ist wirklich dieses Programm. Und jetzt war er ausgebrannt. Sein Körper, seine Seele hat ihm signalisiert, da geht nichts mehr. Da ist nichts mehr möglich. Das war's. So. Und er ist dann in diese Regeneration gekommen und ist dann zu mir gekommen. Und jetzt ist es doch spannend zu sehen, wie das Programm immer noch am Wirken war. Warum? Weil er war sozusagen von der Arbeit ausgenockt. Was hat er gemacht? Der hat angefangen, privat auf einen Marathon zu trainieren. Also ist in das nächste Leistungsprinzip reingegangen. Und das ist natürlich nicht hilfreich, weil du dann einer inneren Programmierung folgst, die sozusagen das, was vorher beruflich war, nur im privaten Bereich weiterführt. Aber wenn du dir darüber bewusst wirst, wie zum Beispiel bei mir, oh, da ist diese Angst, die sich entwickelt hat, weil wir nicht genug hatten und es immer sehr eng war, alleinerziehende Mutter, vielleicht kennst du das auch, du hast deine eigene Biografie. Und du dann aber darüber reflektierst und weißt, ah Mensch, das ist eine verwundete Stelle in meinem Leben. Okay, das anzuerkennen, das da sein zu lassen, das als inneren Anteil zu würdigen, zu schätzen, und zu schauen, okay, da ist etwas in mir. Okay, darauf darf ich achten. Ich kenne das. Und gleichzeitig daraus aber eine Kraft auch mitzunutzen, weil immer hat, sozusagen, es gibt ja immer 2 Seiten einer Medaille. Du kannst dich darin verlieren oder du kannst das für dich nutzen und daraus eine Stärke machen. Ich weiß, das ist schwierig und es geht nicht immer und wir brauchen andere Menschen und wir brauchen Dinge, so Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, wo wir das Schritt für Schritt aufbauen können. Das heißt, wir brauchen eine innere Haltung und am besten auch eine Haltung um uns herum, die uns dahingehend bestärkt. Denk an das Silicon Valley mit der Sektflasche bei einem Fehler. Ich weiß, das mit der Fehlerkultur ist hier anders und auch ich bin da nicht immer ein Vorbild, ja, aber Es geht ja darum, sich nach etwas auszurichten, so seinen eigenen Richtstern, Leuchtstern zu haben, an dem man sich gerne orientieren möchte. Das bedeutet auch nicht, jedes Mal perfekt zu sein. Aber vielleicht magst du mal schauen, was sind die Ereignisse im Leben, die dich geprägt haben? Und häufig, aus meiner Sicht, ist es so, dass wir uns dafür dann immer noch weiter verurteilen. Aber was ist daraus auch entstanden? Und das vielleicht auch mal schriftlich zu machen. Um dann auch zu schauen, wo stehe ich heute? Und wie kann ich das nutzen, auch die Verletzlichkeiten, die wir Vulnerabilitäten, die wir sagen, die Sensibilität, je nachdem, was du in deinem Leben dazu entwickelt hast, um vielleicht deine Zukunft anders zu gestalten. Und ein Weg ist zum Beispiel einerseits das anzuerkennen, zu akzeptieren und zu schauen, wie ich das innere Spiel gewinnen kann. Ich mag diese Metapher einfach. Also wenn ich im Außen nicht alles kontrollieren kann, und das können wir nicht, wir können nicht alles kontrollieren im Außen. Aber wenn ich schaue, was kann ich in meinem Bereich kontrollieren? Erfolg kannst du auch nicht immer kontrollieren. Du kannst ihn wahrscheinlicher machen, indem du immer mehr und mehr lernst und immer mehr Fehler vermeidest. Deswegen ist es ja gut, Fehler zu machen, um zu lernen daraus. Du kannst Misserfolg nicht vermeiden, aber du kannst, wie gesagt, zu sagen, ich bin in einem mentales Fitnesstraining, und ich erlaube mir, meine mentalen Muskeln zu trainieren, meine Widerstandsfähigkeit größer werden zu lassen, um dann einfach immer einen Schritt weiter zu gehen. Und manchmal ist es so dunkel, es ist so nebelig und wir wissen nicht den nächsten Schritt. Dann ist es wichtig, sich darauf zu besinnen, vielleicht manchmal auch anzuhalten, zumindest die Einladung mal zu gucken, ich bleibe jetzt hier einfach mal kurz. Und vielleicht suche ich mir auch mal Hilfe, um dann den nächsten Schritt zu machen. Und das ist das, was ich dir wünsche. Und das innere Spielgewinn bedeutet eben, in der Eigenmacht zu bleiben und zu schauen, was kann ich jetzt kontrollieren? Das ist psychisch sehr stabilisierend. Auch dann möglicherweise Gewohnheiten, die du hast. Gute Gewohnheiten. Einmal am Tag spazieren zu gehen oder ein bisschen Sport zu machen oder was auch immer beizubehalten. Weil gerade im Stress ist es so unglaublich schwierig, das beizubehalten. Und dann aber auch zu schauen, was sind so Sätze, die dir helfen können? Mir hat zu Beginn meiner Selbstständigkeit häufig ein Satz einer Serie geholfen. Erzähle ich auch gerne immer. König von St. Pauli mit Heinz Hönig und Oliver Hasenfratz hieß der. Der ist mittlerweile auch leider verstorben. Aber der hat so gesagt, es ist wichtig, einmal öfter aufzustehen, als man eine reinbekommen hat. Vielleicht kennst du auch den anderen Satz, hinfallen, aufstehen, Krönchen richten, weitergehen. Mir hat dieser Satz damals sehr geholfen. Also was sind so Sätze, die für dich vielleicht stabilisierend wirken können? Ja, also indem du vielleicht sagst, es hat seinen Sinn. Aber es braucht einen emotionalen Satz, der dir wirklich helfen kann. Und ich möchte vielleicht ganz kurz mit zwei kurzen Zitaten und Geschichten schließen, damit du vielleicht das für dich herausfinden kannst, was dir hilfreich für dich sein kann. Einmal von Frank von Assisi, der gesagt hat, Herr, gib mir die Kraft, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Die Gelassenheit, das Unveränderliche zu ertragen und die Weisheit, zwischen diesen beiden Dingen die rechte Unterscheidung zu treffen. Das spiegelt das so ein bisschen wider, was ich gerade mit dem inneren Spiel gemeint habe, zu schauen, okay, was kann ich selbst beeinflussen und dafür mein Bestes zu geben? Oder vielleicht eine andere Geschichte zum Schluss, die ich einfach sehr, sehr schön finde. Und das ist eine Geschichte, vielleicht kennst du die auch, wo es um einen Bauern geht mit seinem Sohn und seinem Pferd. Mit der Fragestellung, wer weiß, wozu das gut ist. Vielleicht hast du das schon mal gehört, diese Geschichte. Es war einmal ein Bauer in einer armen Dorfgemeinschaft. Man hielt ihn für gut gestellt, denn er besaß ein Pferd, mit dem er pflügte und Lasten beförderte. Eines Tages lief sein Pferd davon. Sein Nachbar und seine Nachbarn riefen, wie schrecklich das sei, aber der Bauer meinte nur, wer weiß, wozu es gut ist. Ein paar Tage später kehrte das besagte Pferd zurück und brachte zwei Wildpferde mit. Die Nachbarn freuten sich über das günstige Schicksal, aber der Bauer sagte nur: Wer weiß, wozu es gut ist. Am nächsten Tag versuchte der Sohn des Bauern, eines der Wildpferde zu reiten. Das Pferd warf ihn ab und er brach sich ein Bein. Die Nachbarn übermittelten ihm ihr Mitgefühl für diesen tragischen Unfall, aber der Bauer sagte wieder: Wer weiß, wozu das gut ist. Da kamen in der nächsten Woche Rekrutierungsoffiziere ins Dorf, um die jungen Männer zur Armee einzuziehen. Den Sohn des Bauern wollten sie nicht, weil sein Bein gebrochen war. Als die Nachbarn ihm sagten, was für ein Glück er hat, antwortet der Bauer nur: Wer weiß, wozu es gut ist. Und vielleicht magst du, das wäre so eine Einstellung für Gleichmut, dass wir nicht zu sehr ausflippen, wenn es mal richtig gut läuft, ja, und dann zu Tode betrübt sind, wenn es mal nicht läuft. Ja, auch das ist ja möglich. Also eher für eine Art von Gleichmütigkeit. Auf der anderen Seite kannst du vielleicht so einen stabilisierenden Satz finden: Das ist der nächste Schritt zu meinem Erfolg, auch wenn mal etwas nicht gut, das nächste Hindernis oder wie Thomas Edison das gesehen hat. Weil es lohnt sich, diese innere Einstellung in sich zu finden. Warum? Weil durchhalten, das kann ich dir sagen, das ist der Weg zum Erfolg. Durchhalten, es ist häufig das Durchhalten, das Nicht-Aufgeben. Ob es beim Lernen ist, ob es beim Praxisaufbau ist, in eine erfolgreiche Praxis. Es geht darum, durchzuhalten und Strategien zu finden, dafür stabil zu bleiben, freudvoll zu bleiben, die Erfahrungen mitzunehmen, die wiederum zu integrieren, weil das wieder alles Dinge sind, die du anderen Menschen wieder auch schenken kannst, mitgeben kannst. Auch meine Misserfolge, die ich immer wieder auch einflechte und darüber spreche, sind möglicherweise, hoffe ich zumindest, Hilfestellung für andere, sich daran zu orientieren. Und die Idee ist ja, dass vielleicht andere, die nicht die gleichen Misserfolge machen müssen wie ich, weil ich einfach schon bestimmte Dinge erfahren habe und dann sage, Mensch, der Weg ist vielleicht ein bisschen schneller. Und trotzdem braucht jeder seine eigene Erfahrung. In diesem Sinne lade ich dich ganz, ganz herzlich ein, mal zu schauen, was könnten für dich hilfreiche Sätze sein, ein hilfreicher Satz, der dich innerlich stabilisiert. Ich würde mich freuen, wenn dir das Video gefallen hat, wenn du dem Ganzen einen Daumen nach oben gibst, wenn du die Glocke abonnierst und den Kanal abonnierst, das ist völlig kostenfrei. Und dann freue ich mich auf das nächste Video mit dir. Bis dann, adieu, dein Dirk.